34. Kapitel. Branko di Streghe e Sangue di Chimera. Hexenpack und Chimärenblut. Buras floh durch den schmalen Gang, in dem eine ebenso schmale Wendeltreppe hinaufführte.
Unverzüglich nahm ich die Verfolgung auf, lief die sich emporwindenden Stufen hinan, konnte aber kaum aufholen. Nach einigen Umdrehungen der Treppe öffnete diese sich in einen weiteren Raum. Da ich Buras Schritte von oben hörte, wollte ich achtlos weiterlaufen, warf aber doch einen Blick hinein, worauf mir der Atem stockte und es meiner ganzen Geistesgegenwart bedurfte, nicht zu stolpern. Im Halbdunkel sah ich eine riesige Hand, gleichsam aus dem Boden wachsend, eine Art Ei auf den Fingern balancierend. Ich fürchtete eine neue magische Teufelei, erkannte dann aber, dass es sich lediglich um eine groteske, steinerne Bettstatt handelte. Das Ei gebildet aus einer Matratze und zahlreichen Kissen.
Faruk, welcher hinter dem Alchemietisch in Deckung gekrochen war, schleppte sich nun zu uns. Er stank erbärmlich nach der Substanz aus den Eiern. Sollten es etwa Eier eines Tatzelwurmes sein? Ich hatte bereits von dem Gestank dieser Drachenart gehört, ihn mir jedoch nicht derart schrecklich vorgestellt. Der Aranier bekam einen Heiltrank vom Torwaler gereicht, welcher sofort geleert wurde. Wir beeilten uns, Kiranos hinterherzukommen. Ich blieb fortan in der Nähe des Torwalers, um ihn mit einem meiner Zauber unterstützen zu können. Faruk wusste durch seine Kletterpartie an der Außenwand des Turms, dass es noch um die 15 Schritt bis zur Spitze desselben waren. Der Aufstieg gestaltete sich in der Eile schwierig, da die Stiege sehr steil war. Mit meinem Stab und der Laterne in den Händen stolperte ich mehr, als dass ich lief. Iskir überholte mich ohne Mühe und gab mir den Auftrag, auf Faruk zu achten, welcher, stark verletzt, sich ebenfalls schwer tat, hinaufzukommen. Ich warf einen kurzen Blick in das Schlafgemach der Hexe mit dem seltsam anmutenden Bett darin. Doch viel Zeit, alle Eindrücke aufzunehmen, war nicht, denn die sich windende Treppe führte weiter hinauf. Es wurde stetig dunkler, doch mit genügend Lichtquellen ausgestattet, wagten wir uns weiter. Der Torwaler war gerade noch in Reichweite meiner Arme, da packte ich ihn an den Rücken und sprach einen Acceleratus. Ich hatte Iskir bereits darauf vorbereitet, und nun konnte der kräftige Kämpfer voranstürmen und mit seiner Axt dafür sorgen, dass das namenlose Vorhaben der Serra Sintelfink unterbrochen wurde. Der Zauber gelang ausgezeichnet, und ich hatte es geschafft, ihn so zu erweitern, dass Iskir nun in der Lage war, noch viel schneller voranzukommen, als es bei einem ordinären Acceleratus der Fall gewesen wäre.
Schließlich war aber das Ende der Treppe erreicht und helles Vollmondlicht drang mir entgegen, als ich die letzten Stufen nahm und auf die von einer hohen Wehrmauer geschützte Turmspitze heraustrat. Ich sah gerade noch, wie Iskir in der Art eines rasenden Stiers ungebremst den atemlosen Buras ansprang und umriss. Der Zwerg, denn den ehrenvollen Namen meines Volkes möchte ich für diesen Verderbten nicht mehr verwenden, versuchte sich zu entwinden. Gegen Iskirs stählernen Griff aber war er machtlos. Die Wehrmauer war rund um den Treppenaufgang von beiden Seiten ein Stück nach innen gezogen, wodurch sie die Turmspitze in zwei Räume trennte. aus dem anderen, größeren, den wir von hier nicht einsehen konnten, hörten wir die schneidende Stimme Jala Sintelfings, die vom Zweikampf zwischen Iskir und Boras aufgeschreckt zu wissen verlangte, wer dort sei. Ich versuchte erneut eine List mit verstellter Stimme, was mir wie zuvor schon in keiner Weise gelang. Die Hexe lachte nur, als sie unsereins der Gestalt gewahr wurde.
»Ihr seid zu spät, ihr Kröten!«
schrie sie uns entgegen, und mein Herz wurde schwer bei dem Gedanken, dass wir versagt haben könnten.
Als ich endlich ans Ende der Treppe kam, war das Erste, was mir in den Blick fiel, der klare Sternenhimmel. Die Wände der akkurat aus dem Fels geschnittenen Räume waren gut 2 Schritt hoch und hatten keine Decke, außer dem wolkenlosen Himmel, von dem der helle Vollmond herunterleuchtete. Ein uraltes Geschütz stand hier und war dem Verfall schutzlos ausgeliefert. Unmittelbar davor lag Buras, festgehalten von Iskir, der ihn wohl rechtzeitig hatte überwältigen können, ehe er seine Meisterin erreicht hatte. Trogerik stand in dem kurzen Gang, welcher diesen und den nächsten Raum miteinander verband, und rief uns zu, dass die vermaledeite Hexe eine Kreatur erschaffen hatte. Hinter mir begann Faruk, die hohe Wand zu erklimmen. Dieser ausdauernde Grazioso war wahrlich eine Inspiration. Zwar war seines Gottes Gunst uns beim Durchdringen der Türe unten nicht hold gewesen, doch der Aranier war immer wieder aufgestanden, sich den götterlosen Machenschaften der Hexe entgegenzustellen. Ich wusste sehr wohl, dass der Herr Fex beinahe so launenhaft sein konnte wie der unbändige Effert, doch Faruk tat alles, um die Fürsprache seines Gottes zu verdienen. Iskir indes schlug den Kopf des gefangenen Buras so heftig auf den glatten Boden, dass dieser jeglichen Widerstand einstellte und das Bewusstsein verlor. Kiranos stürmte voran, an Trogerik vorbei, ins Getümmel.
Ich habe zuvor geschrieben, wie ich mit meinen Gefährten und meinem Dasein haderte. Doch all dies endete in jenem Moment, als ich wie vormals in Sichelbruch erkannte, dass es Angroschs Wille ist, der mich auf meinem Weg leitet. Er hat mir diese seltsamen Xumashim als Begleiter und Freunde gesandt. Und wenn ich den Grund dafür auch nicht kenne, liegt er doch zweifellos in Weisheit begründet. Denn nun, während Iskir, Faruk und Romualdo sich noch mühten, den Boras zu binden, trat ich in den uralten Kampf meines Volkes ein, indem ich mich dem Drachengezücht stellte, welches Jala erweckt hatte. Es war am abscheulichen Gestank unschwer zu erkennen, eine Art Tatzelwurm, aber durch die pervertierte Magie ausgestattet mit Ledern anmutenden Schwingen sowie einem großen Vogelschnabel. Ich griff den Dorkasch an, ohne auch nur einen Wimpernschlag zu zögern. Er hat aber gleichfalls den Todfeind in mir erkannt und wich der Axt behende aus, um dann mit seinem tödlichen Schnabel nach mir zu hacken. Das widernatürliche Geschöpf kannte aber den eigenen, frisch geschlüpften Körper noch nicht recht, und so ging der Angriff weit daneben.
Während Faruk in gebückter Haltung aus meinem Blick verschwand, kramte ich ein Seil hervor, mit dem ich den gefangenen Buras zu fesseln versuchte. Der Acceleratus würde nicht ewig halten, weshalb ich dem Torwaler zu verstehen gab, dass seine Qualitäten an anderer Stelle vonnöten waren.
Ich hatte Jala, die neben einer seltsamen, einem übergroßen Fernglas ähnelnden Apparatur stand, bisher kaum beachtet, bemerkte aber jetzt aus dem Augenwinkel, wie sie ihren Stab in meine Richtung stieß, der daraufhin, wie von Geisterhand, aus eigener Kraft auf mich zutänzelte. Ich tat einen Ausfallschritt zur Seite, um mir diesen zweiten Gegner möglichst vom Leib zu halten, hieb aber in der gleichen Bewegung mit aller Macht auf den Wurm ein, der mich diesmal eine tiefe Wunde beibrachte. Beim wütenden Schrei des Wesens, in dem ich sowohl das Fauchen eines Draxo als auch das Kreischen eines Vogels hörte, lief mir ein Schauer über die Seele. Aber der Anblick Iskias, der sich mit immer noch beschleunigtem Schritt auf Jala stürzte, erneuerte meine Zuversicht. Leider konnte die Dracora Prodroma diesem Ansturm aber ausweichen und entging durch diese Bewegung auch Drogerix Pfeil.
Der Hexe Katze sprang mit ihren Krallen voran auf Drogerix zu, welcher mit seinem Bogen bewaffnet auf ihre Herren anlegte. Doch um das Tier kümmerte sich der Jäger kaum, denn sie schaffte es nicht, seine dicke Kleidung zu durchdringen. Diese Erkenntnis bewegte das Tier wohl dazu, sich zu ihrer Herrin zurückzuziehen.
Dann aber musste ich meine Aufmerksamkeit wieder meinem Gegner widmen, der diesmal von oben auf mich herabstieß. Ich nutzte diese Chance, sprang im letzten Moment zur Seite und erfreute mich am erneuten Schmerzensschrei des Untiers, als dessen Schnabel auf den Boden krachte. Gleichzeitig war allerdings der beseelte Kampfstab heran, wirbelte durch die Luft und versetzte mir einen kräftigen Schlag auf den Kopf, der nun wiederum mich zum Aufstöhnen brachte. Hilfe war aber unterwegs, denn neben Iskir, der sich nach seinem missglückten Sturmangriff wieder aufrappelte, sprang nun plötzlich Farouk, die Dolche in den Händen, von der Wehrmauer herab, auf der er sich unbemerkt von hinten an Jala herangepirscht hatte. Diese Ablenkung gab Iskir die Gelegenheit zu einem unbehinderten Axthieb, der Jala eine klaffende Wunde schlug. Im gleichen Augenblick fiel der Stab zu Boden und ich konnte mich nun wieder ganz dem geflügelten Tatzelwurm widmen. Die scheinbare Unbeholfenheit von dessen Attacken verleitete mich dazu, mich ganz auf den Angriff zu verlegen, den Kampf zu einem schnellen Ende zu bringen. Der Erfolg schien mir auch zunächst recht zu geben, denn erneut drang meine Skraja tief in den Leib des Wesens, welches einen neuen Schmerzensschrei von sich gab. Ich riss sie heraus und wollte zum nächsten Schlag ansetzen, als zwei Ereignisse mich für einen Augenblick ablenkten. Das erste war Iskir, der sich unvermittelt von Jala abwandte und zurück durch den Durchgang lief, wodurch er den ja schon schwer verletzten Farouk mit dieser alleine ließ. Das zweite war ein schlecht gezielter Pfeil von Drogerik, der zwischen mir und dem Wurm die Luft zerteilte. Fast im selben Augenblick stieß der Schnabel wieder herab und diesmal fand er sein Ziel. Wie die Backen eines Schraubstocks schloss sich der Kiefer um meine linke Schulter, sodass ich die Knochen knacken hörte, während ein Schwall warmen Blutes sich über meinen Arm ergoss. Vor Schmerz und Wut schreiend hieb ich meine Axt ein drittes Mal dem Drachen in den Leib, worauf er glücklicherweise seinen Schnabel öffnete. Gleichwohl fühlte ich meine Lebenskräfte schwinden und rief mit Verzweiflung in der Stimme nach Iskir, der aber seltsamerweise antwortete, mir leider nicht helfen zu können.
Ich hatte meine liebe Mühe mit dem schweren, bewusstlosen Leib des Buras. Ihn zu fesseln war ein Kampf, während ich meine Gefährten hinter mir einen ganz anderen Kampf kämpfen hörte. Mit einem Mal packte mich Iskirs kräftige Hand an der Schulter und stieß mich zur Seite. Voller Überraschung darüber konnte ich nur mit geöffnetem Mund starren. Der Torwaler machte sich daran, den Knoten, welchen ich zuvor unter großer Anstrengung gebunden hatte, zu lösen. Als ich mich aus meiner Verwunderung gelöst hatte, stellte ich Iskir zur Rede was er vorhabe. Seine Antwort ließ mich schaudern. Die Hexe Sintelfink, sie hatte ihn mit einem Zauber belegt und befohlen, den Zwergen zu befreien. Sein starrer Blick bewies, dass er die Wahrheit sprach und unter allem Anschein nach mit einem Einflusszauber belegt wurde. Viel zu schnell war Buras befreit, was mich zu einer verzweifelten Tat veranlasste. Ich schlug nun mit meinem Stab auf den noch bewusstlosen Buras ein, mit hoffendem Blick zu Izgir, dass er mich nicht angreifen würde. Zu meinem Glück war der Zauber, welcher auf Izgir lag, entweder vergangen oder so formuliert, dass sein Einfluss schwand. Der Torvaler nämlich rannte mit vor Wut verzerrtem Gesicht dahin zurück, wo er hergekommen war. Immer noch beschleunigt durch den Acceleratus.
Auch Farouk stand allein, war aber dank der Schnelligkeit, die vielleicht Fekul, vielleicht aber auch Romualdo ihm verliehen hatte, trotz seiner Verletzungen der Hexe überlegen. Erst als deren Katze ihm ins Gesicht sprang und zu kratzen versuchte, verschaffte das Jala eine Atempause, in der sie sich zur Flucht wandte. Ich musste mich gegen einen weiteren Biss zur Wehr setzen, den ich in meinem Zustand auch nicht mehr abwehren konnte. Es zeigte sich aber, dass auch den Drachen bereits die Kräfte verließen, sodass ich den Kampf fortführen konnte. Izgir eilte nun doch noch herbei. Ich war es aber gleichwohl selbst, der den Drachen mit einem letzten Schlag erlegte. Ich blickte zur Urheberin allen Übels hinüber, die gerade versuchte, ihr Reisefass zu besteigen. Farouk aber ließ ihn nicht entkommen. Seine Dolche blitzten noch einmal im Mondlicht. Dann sank Jala vor seinen Füßen bewusstlos zu Boden. Izgir, von einer ungewohnten Raserei ergriffen, stand mit ein paar schnellen Schritten über ihr, stieß einen Fluch aus und tötete sie mit einem Axthieb. In jeder anderen Situation hätte mich dieses Verhalten schockiert und angewidert, und ich hätte zweifellos versucht, es zu verhindern. Zu jenem Zeitpunkt aber konnte ich mich vor Schmerz und Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten. Ich tat noch einen Schritt zu der seltsamen Apparatur und schlug mit der Axt Algordons Kristallkugel hinunter, bevor ich zur Wand taumelte und daran herabsank.